Huh? What the film are we watching?
This is Bob Ferguson.
I was a part of the French 75.
Bitch, I felt like Tony Montana!
Steve Lockjaw just attacked my home. And I cannot remember, for the life of my only child, the answer to your question.
And you look so lost. What are you gonna do about this baby?
You know what freedom is?
What?
No fear. Go!
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Wir sind im Kinoherbst angekommen mit Folge 104 mit dem Film One Battle After Another. Es ist ein bisschen her, dass wir den Film schon geschaut haben.
Wir haben ihn als Preview gesehen.
Ja, das wollte ich tatsächlich noch nachschauen. Bist du mit deiner Quizfrage im Internet gelandet?
Nee,
du hast ja noch ein Popcorn gewonnen.
Ja, bin ich nicht. Wir waren auf einer Preview mit einer Moderation und vor dem Kino wurde ich direkt abgefangen für so ein kleines Insta-Quiz von dem Moderatorenteam. Die Frage, die kann ich dir gleich nochmal nicht zurückgeben, Nikolai. Nenne drei Paul Thomas Anderson-Filme.
Ich weiß noch, dass ich da gesagt habe, dass ich sehr an dieser Frage gescheitert wäre. Also einer ist One Battle After Another.
Den durfte ich auch nicht sagen.
Nee. Gut, dann haben wir noch Licorice Pizza.
Mhm, das war der letzte.
Das ist auch der, den wir besprochen haben. Mhm. Dann, welchen ich noch gesehen habe, ist There Will Be Blood.
Ja, den haben wir zusammen gesehen.
Richtig?
Das muss ich, genau. Jedes Mal sage ich dir das, dass wir den zusammen gesehen haben.
Ja, aber jetzt kann ich mich an den Titel des Films erinnern. Und nachdem das die einzigen beiden Paul Thomas Anderson Filme sind, die ich gesehen habe, abgesehen von One Battle After Another, es geistet irgendwas noch in meinem Kopf rum, aber ich müsste raten. Von daher, du hast die Frage mit auch diesen beiden Filmen und noch einem anderen.
Nee, ich hatte Boogie Nights, das ist sein erster Film, Magnolia und Devil Be Blood war meine Antwort. Und hat mir ein großes Popcorn mit einer Cola beschert. Der Abend ging schon mal gut los.
Ja.
Ansonsten einer der heiß erwartetsten Filme dieses Jahres vielleicht. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir reingegangen sind, hatte er gerade waren die Kritiken draußen für ein paar Tage und die waren ja unfassbar gut. Der war zwischendurch, hatte der die besten Bewertungen auf den gängigsten Portalen, also des Jahres sowieso, aber auch zwischendurch fast aller Zeiten. Überall 100%, 10 von 10, 5 von 5. Ist dann an der Kasse nicht ganz so eingeschlagen, was erwartbar war, weil es eben ein Paul Thomas Anderson Film ist, der immer noch, auch wenn es ein ganz großer Name ist, der Kinogeschichte jetzt schon, ja immer noch ein eher unter dem Radar fliegender Autorenregisseur.
Ja, und auch doch nicht was für jeden Geschmack, beziehungsweise schreckt, glaube ich, auch die Spielzeit einfach viele ab. Ich glaube, 162 Minuten ist der lang. Also da braucht man ein bisschen Sitzfleisch.
Ja, ich denke, was gezogen hat, ist Leonardo DiCaprio.
Definitiv.
Aber trotzdem war und wird auch kein Kassenschlager sein. Dafür aber einer der ganz großen Oscar-Anwärter für nächstes Jahr. Denn PTA hat immer noch keinen Oscar gewonnen.
PTA, ist das die offizielle Bezeichnung?
Ja, Fanboys nennen ihn so. Okay. Genau, richtig. Gut, das sind nur die Popcorn-Quizzes beantworten können. Die nennen ihn PTA.
Ich würde mich auch nicht als offiziellen Fanboy von ihm bezeichnen. Von daher ist das vollkommen okay. Du hast Leonardo DiCaprio schon erwähnt. Ich finde aber allgemein, dass der Cast wahnsinnig gut besetzt ist. Sean Penn spielt noch mit als Bösewicht und Gegenspieler zu Leonardo DiCaprio. Benicio del Toro haben wir. Dann eher noch ein bisschen unbekannt, aber auch wahnsinnig stark. Teyana Taylor und ich glaube Regina Hall kann man noch erwähnen. Stark gecastet und auch also ein gutes Ensemble, ohne jetzt in die schauspielerische Bewertung schon zu gehen.
Ja, finde ich auch. Bis ins kleinste Detail gut gecastet. Und ich glaube, das ist auch was Paul Thomas Anderson sehr gut kann, ist diese Welten aufzubauen, die auch durch die Charakter funktionieren, die auch nur eine eine Minute Screentime nur haben, um das Ganze sehr glaubhaft zu machen. Ja, Leonardo DiCaprio spielt den Charakter Bob, der am Anfang des Films zu einem nicht genau genannten Zeitpunkt in den USA einer Untergrundorganisation angehört, zusammen mit seiner Freundin Perfidia. Die versuchen, einem gegen das herrschende autoritäre Regime anzukämpfen mit kleinen Aktionen, Anschlägen. Dabei treffen sie auf Lockjaw, gespielt von Sean Penn, der die militärische Seite von der Regierungsseite quasi anführt. Das geht dann irgendwann schief. Es gibt eine durchaus kuriose Liaison zwischen Perfidia und Lockjaw. Dann haben wir einen 16-Jahres-Sprung in die Zukunft. Währenddessen wird noch ein Kind geboren, oder das Kind, vermeintliche Kind von Bob und Perfidia, wo wir lange nicht wissen, wessen Kind es ganz genau ist. Später, 16 Jahre später, haben wir Willa, die Tochter von Bob, die wieder in Gefahr gerät, denn Sean Penn oder Lockjaw, der sich einer radikalen, weißen, rassistischen Bewegung anschließen möchte, muss Spuren aus seiner Vergangenheit verwischen. Und was dann aber Willa und ihre nicht geklärte Identität in Gefahr bringt und Bob, der inzwischen einfach nur ein bekiffter, ehemaliger radikaler Junkie ist, muss aus seiner Couch raus und seine Tochter retten. Dabei treffen sie auf Benicio del Toro, das ist der Kampfsportlehrer von Willa, und das Ganze entwickelt sich dann in so eine wilde Verfolgungsjagd über ein paar Tage hin. Das Ganze ist natürlich ein Kommentar auf die aktuelle politische Situation. Es ist allerdings auch lose basiert auf einem Roman, jetzt bin ich unvorbereitet, aus den 90ern schon, der wiederum das Ganze eigentlich post-Vietnam Watergate, glaube ich, also zur Hippie-Bewegung eigentlich verortet in dem Roman. Deswegen haben wir diese Anleihen, finde ich persönlich auch. Ich war am Anfang sehr verwirrt, sind wir jetzt hier eigentlich in den 70ern? Wir sind aber in der Neuzeit, weil direkt in der ersten Szene gab es ein Selfie mit einem Smartphone. Und wir haben natürlich also einen Kommentar auf, was bedeutet es überhaupt, Revolution führen zu wollen, und was es bedeutet, Familie zu bekommen in diesem Prozess, mehr oder weniger. Das müssen wir jetzt alles ein bisschen einordnen.
Ja, aber ich finde vor allem die Frage der politischen Themen oder auch Aussagekraft im Zusammenhang mit dem Film sehr interessant. Oder ob die Frage, ist er politisch?
Richtig, ja.
Da können wir nochmal drüber sprechen.
Aber wichtiger wäre die Frage, ist es für dich auch der bestbewertete Film des Jahres, wie für vermeintlich viele andere?
Da, auch wenn ich sehr positiv gestimmt aus dem Kino gegangen bin, würde ich sagen nein. Er hatte jetzt doch ein bisschen Zeit zum Wirken gehabt und wie eingangs schon gesagt, oder wie man auch, wenn man die Licorice Pizza Folge gehört hat, ich bin jetzt nicht der größte Fan und Freund von Paul Thomas Anderson Filmen. Einer meiner größten Kritikpunkte, glaube ich, ist immer wie er seine Storys erzählt und dass die so lose in der Luft hängen für mich und so rausgegriffen sind, was irgendwie schöne Beobachtungen zum Teil sind, aber es ist immer so ein bisschen was von hier, ein bisschen was von da, und das hat der Film auch, obwohl er es schafft, finde ich, einen stärkeren Spannungsbogen und Handlungsbogen aufzubauen. Man hat trotzdem irgendwo, zumindest habe ich das Gefühl gehabt, mehr eine Entwicklung und mit auf eine Reise so ein bisschen zu gehen bei diesem Film. Aber es ist definitiv, also für mich, nicht der beste Film des Jahres. Also bist du da anderer Meinung?
Ich bin auch ein bisschen underwhelmed gewesen nach dem Kinobesuch. Nicht, weil ich super hohe Erwartungen hatte. Klar ist das ein bisschen in meinem Hinterkopf, wenn man kurz vorher die ganzen Bewertungen sieht. Aber ich hatte viel Spaß ich habe es hinten nach dem Kino so gesagt, dass es für mich viele Inseln waren, die sehr positiv waren. Und vor allem handwerklich ist der Film natürlich wahnsinnig gut inszeniert. Er ist gut gespielt. Die letzten 30 Minuten mit dieser Autoverfolgungsjagd ist ganz, ganz oberes Regal. Also da hatte ich am Schluss auch das Gefühl, ach, das ist der Film eigentlich, der mir gefallen würde vielleicht. Ich hatte ein Problem ein bisschen mit der ersten Stunde, um reinzukommen, weil ich die ganze Zeit nicht so richtig wusste, wer sind jetzt die Parteien, wer gegen wen, wo befinden wir uns gerade zeitlich. Ich hatte immer dieses Gefühl, irgendwelchen Hippies zuzugucken. Und ich dachte, in den ersten 5 Minuten vielleicht dachte ich, spielt es in den 70ern? Fängt der Film mit einem Rückblick an und springt dann später ins Hier und Jetzt? Der Film springt ja quasi von der Jetztzeit nochmal 16 Jahre in die Zukunft und nichts hat sich verändert, was ich ganz witzig finde. Es gibt ja wirklich null Unterschied irgendwie zwischen vorher, nachher, außer ein paar Punkte, die können wir auch noch besprechen. Aber und ich hatte dann auch Probleme mit dem Charakter von Bob in diesem dauerbekifften Zustand. Für mich hätte der Film entweder gibt es einen Director's Cut, der irgendwie 4 Stunden lang ist und der gewisse Lücken schließt und das vielleicht ein bisschen kohärenter erzählt am Anfang? Oder der Film hätte nochmal um 1 Stunde gekürzt werden müssen und man lässt diesen ganzen Prolog und Anfang da irgendwie weg und es fängt direkt mit ihm und seiner Tochter an oder so. Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, auch seine Beziehung zu Perfidia, weil sie ist ja dann die Ratte in der Organisation. Sobald sie geschnappt wird, verrät sie jeden und alles. Und davor haben alle zu ihr aufgeschaut, inklusive Bob, inklusive Lockjaw, der sich ja in sie verliebt, weil er bekennender Rassist ist. Oder zumindest sie begehrt sexuell. Und ich hatte so ein bisschen in der letzten Stunde waren für mich der Fokus, welche Figuren, welche Motive haben, war für mich dann klarer und ab dann hat der Film für mich besser funktioniert. Und bis der Film dahin kommt, fand ich es auch ein bisschen belanglos und langweilig zum Teil. Also ich fand den Film nicht sonderlich spannend. Und erst am Ende, wenn der Part mit der Vaterschaftsszene kommt und die Verfolgungsjagden und dann ist noch diese weiße Superior White Supremacist Organisation, die auch noch die Finger mit im Spiel hat. Das wurde dann alles vom Tempo her auch besser. Aber insgesamt hat es mich eher kalt gelassen, als dass ich es super spannend fand, auch thematisch.
Ja, dadurch, ich bin halt mit sehr viel weniger Erwartungen nach Licorice Pizza, glaube ich, reingegangen. Deswegen war mein erster, glaube ich, eher positiv. Aber ich glaube, die erste Stunde hat man halt wirklich so einen typischen Paul Thomas Anderson-Film gesehen. Du wirst in irgendwas reingeworfen, wo irgendwelche Charaktere irgendwas machen und du bist da einfach, ohne dass du irgendwelche Eckdaten bekommst. So ein bisschen, als hätte man es wären 50% des Films eigentlich fast Prolog. Also weil
an sich ist das ja nur
die Vorgeschichte davon und da werden irgendwie Charaktere aufgebaut, denen werden irgendwie Hintergrundgeschichten gegeben und eine Backstory, aber es ist halt so unausgeglichen im Vergleich zum Rest vom Film.
Mhm.
Und dann, weil es fühlt sich, ich will jetzt auch nicht sagen, wie 2 Filme aneinander geklebt an, aber mit dem 16-Jahre-Sprung, den man zwischendrin hat, verändert sich schon, auch wenn sich in der Welt nichts verändert, die Erzählweise sehr. Ein ganz anderes Erzähltempo. Du hast dann schon ein Bild von den Charakteren, aber es fühlt sich so an, als hätte man so 2 Elemente aneinander geklebt. Als hätte er das eine vor 20 Jahren gedreht und das andere jetzt so ein bisschen.
Ja, man muss dazu auch wissen, dass Paul Thomas Anderson das Drehbuch, zumindest soweit ich das gelesen habe, schon seit über 20 Jahren mit sich rumträgt und verfilmen wollte. Das Buch ist ja, wie gesagt, schon 30 Jahre alt.
Ja.
Er hat auch von dem gleichen Autor, ich glaube, zu The Master mit Joaquin Phoenix, das war auch eine Romanvorlage, also schon mal benutzt als Vorlage. Man könnte im Nachhinein, das ist immer einfacher zu sagen, könnte man sagen, das merkt man dem Drehbuch ein bisschen an, dass das so lange mit sich rumgetragen hat, weil es ein bisschen outdated wirkt, Klar, es spielt jetzt im Hier und Jetzt. Es gibt Referenzen auf ICE und die momentane politische Situation in den USA, ist ja klar. Aber der Film, glaube ich, oder das Drehbuch wurde eigentlich geschrieben für, naja, für vor 20 Jahren halt, ne?
Ja.
Und die Frage ist, die sich im Nachhinein mir gestellt hat, also kann der Film genauso stark funktionieren überhaupt jetzt noch? Gerade in der politischen Lage, wo egal wie hart du es probierst, eine Karikatur von Trump und Konsorten auf die Leinwand zu bringen, die Realität ist immer krasser im Moment. Also Lockjaw ist eine Witzfigur, ja, und diese Organisation, diese Christmas-Gruppe sind auch alles
der weirdeste Name
überhaupt. Ja, satirisch überzogene Figuren. Aber dann machst du halt die Nachrichten an nach dem Kinobesuch. Und das ist halt noch absurder als das, was du im Film gesehen hast. Und das fällt dem Film auch so ein bisschen auf die Füße, weil es entlarvt, finde ich, nichts. Weil das ist ja alles so offensichtlich, was in Amerika gerade passiert, dass es diesen Film nicht braucht, um das politisch einzuordnen. Und da fand ich nichts, was mich irgendwie auf neue Gedanken gebracht hätte hinsichtlich der Situation.
Nee, und das ist auch ein Grund, warum ich so ein bisschen schwierig finde, zu sagen, dass der Film so politisch ist. Er hat irgendwie Elemente. Ich glaube, man kann ihn politisch lesen. Aber er ist irgendwie dann doch so vage, was das angeht, weil du irgendwie, klar, also hast du diese verschiedenen Bewegungen, aber du weißt überhaupt nicht, in was für einem Konstrukt sich das Ganze befindet. Also du weißt ja nicht und das ist auch so lose, so, also zum einen mal hast du ja, du weißt nicht, in welcher Zeit das spielt, aber die wirkliche Regierung in Amerika kommt ja nie vor. Also du weißt nicht, was ist das für ein Regime? Ist das eben die aktuelle politische Situation oder sogar noch eine faschistischere als da jetzt? Dann ändert sich in diesem 16 Jahre Zeitsprung überhaupt nichts. Aber irgendwie ändert sich ja doch was. Gleichzeitig bist du aber auch in einer Welt, dass ja wenn wir die Tochter von Bob sehen und sie von Freundinnen abgeholt wird, ist eine Person ja, identifiziert sich als nicht binär.
Mhm.
Irgendwie bist du dann doch wieder und zeigt es auch nach außen, also es kann auch so gelesen werden, bist du dann doch irgendwie wieder in einer politischen Lage, die so liberal ist, dass das kein Thema ist. Und es ist so viel so undefiniert und dann aber wieder so wahnsinnig konkret, dass es halt so ein Wischwasch ist und ich ja nicht weiß, ob dann das Politische nicht einfach nur hineingelesen wird, obwohl das gar nicht so beabsichtigt wird, weil diese Charaktere natürlich trotzdem irgendwo, also weil das in die, also es wird politisch durch die eigentlich Interpretation und gar nicht, weil es so sehr beabsichtigt war.
Mhm. Ja, ich finde, das rückt in dem Film halt schnell in den Hintergrund. Oder was für mich dann viel interessanter ist, sind die Figuren und wie sie funktionieren. Also die Figur von Lockjaw, der ja halt doch so ein Kink und Fetisch hat auf Black Women, gleichzeitig aber das verabscheut, ne? Und er trifft ja Bob hier einmal im Supermarkt und hört, dass er ein Kind bekommen hat. Und der Name klingt, der klingt ja Black, wie abscheulich, dass er da so ein Mixed-Racial-Kid hat. Und gleichzeitig tut er ja das alles nur, um in diesen Club reinzukommen. Ganz viel unterdrückte Gefühle in diesem Mann.
Ja.
Und ich fand das insgesamt, also ihn und auf der Gegenseite, ich fand eigentlich Bobs Charakter gar nicht mal so zentral oder wichtig oder interessant, weil der stolpert ja eigentlich nur durch den ganzen Film. Aber als Gegenstück zu Lockjaw eben Willa zu haben, die ja auch, kann man dann so lesen, für das neue, junge Amerika steht, die nächste Generation, die sich halt mit den Umständen abfinden muss und wie sie damit umgeht. Und dann haben wir natürlich das Thema, wie man mit dem Thema Aufstand, Rebellion, Revolution umgeht und wie sich das Thema halt verändert und verschiebt, wenn man halt selbst mal Familie hat, um die man sich kümmern muss und beschützen will. Und was ist dann wichtiger? Das eigene Ideal oder ist dann die Familie auf einmal das neue Ideal? Und ja, und darüber, also das sind so die Sachen, die ich interessant fand. Und ich mag es immer nicht, wenn Filme oder Drehbücher so ganz viele Sachen in den Topf schmeißen und dann, ah, das ist auch noch interessant, ach, das ist auch noch ein politischer Kommentar und die Figur auch noch, die steht auch noch für irgendwas. Das macht für mich immer den Fokus auf die Charaktere vielleicht und deren Motivationen so ein bisschen, aber das ist auch eine sehr persönliche, subjektive Meinung von mir. Letzten Endes weiß ich nicht, ob der Film, können wir auch drüber sprechen, mit welchem Gefühl er dich zurückgelassen hat, auch politisch gesehen, bietet der Film eine neue Plattform auf zum Diskutieren oder hat er eine Lösung, wie wir mit dem Jetzt-Zustand umgehen sollten? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig.
Ja, weil es irgendwie so, es ist halt, ich weiß, es ist auch nicht alles und nichts, aber es ist halt so wischiwaschi. So, also ich finde nicht, dass er irgendwas, also für mich Neues erzählt hat. Also auch diesen ganzen Aspekt mit hier Revoluzzer-Dasein und familiäre Interessen ist ein Thema, was ich überhaupt nicht reingelesen. Also was für mich überhaupt nicht im Vordergrund irgendwie stand am Ende, was, und das ist aber, glaube ich, das einfach, weil...
Aber das ist doch die Transformation von dem jungen Bob, der so total radikal und mitmachen will. Und dann 16 Jahre später sitzt er halt wie in The Big Lebowski, The Dude, halt im Bademantel auf der Couch.
Ja, aber für mich war das.
Und erinnert sich nicht mal an die Passwörter.
Ja, aber für mich war das jetzt auch nicht irgendwie das so, hey, ich stelle meine Familie in den Vordergrund, sondern einfach nur, ich bin so durch, ich kiff nur noch. Also der war ja, also das war ja jetzt kein Vater, der war einfach, also für mich, ich habe den.
Ja, ja, aber er muss sich dann aufraffen am Ende und, also er rettet sie ja auch nicht, sondern sie rettet sich selbst.
Ja, aber irgendwie, also für mich war das, ja, weiß ich nicht. Ich habe das tatsächlich nicht so. Mhm. So krass gelesen. Für mich dachte ich, also, dass er eher so um sich geht. Aber es ist so ein, du hast extrem viele Themen, die super unterschiedlich ausgearbeitet sind. Mal super wenig, mal super krass, aber irgendwie gibt es nichts, wo man sagt, das ist das Hauptthema des Films. Das Einzige, finde ich, was über allem steht, ist irgendwie Rache wieder. So dieses einfach nur eine, und das kann politisch, aber auch persönlich motiviert sein, aber irgendwie so, eigentlich geht es nur um persönliche Interessen, die man verfolgt und Egoismus und für sich zu kämpfen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht am Ende sogar das übergeordnete Ding ist. Ich meine, wir haben ja auch noch einen Titel mit One Battle After Another. Kämpft man am Ende, also sind wir in einer Gesellschaft, wo jeder nur noch für sich kämpft und alles andere eigentlich komplett egal ist, weil selbst die Tochter von Bob, die Willa, die wird ja auch komplett verraten. Jeder führt ja irgendwie nur seine eigenen Interessen irgendwie setzt die in den Fokus, nutzt andere Personen aus. Selbst Sean Penn, also Lockjaw wird ja am Ende, ist ja nur eine Spielfigur.
Ja.
Und am Ende geht es nur darum, dass
eigentlich jeder sich selbst retten will irgendwie.
Genau, und irgendwie auf dem, keine Ahnung, wenn man da eine Schachbrett-Analogie nehmen will, gefühlt von hinten halt die Bauern vorgeschickt werden, die sich auf dem Schlachtfeld niedermetzeln und aber eigentlich nicht mal, ja, oder unter dem Vorwand ihrer eigenen Interessen Kämpfe für andere austragen.
Mhm.
Also das ist so, glaube ich, das Einzige, was ich so als übergeordnet, und dann finde ich es aber wieder, wenn es nur um Rache geht, was, also, und sind wir in so einer hoffnungslosen, egoistischen Welt angelangt, ziemlich ein pessimistisches und eintöniges Bild dafür, dass es dann doch irgendwie so viel wieder ist in dem Film. Es widerspricht sich irgendwie so, also es ist so, es sind einfach sehr viele Widersprüche in dem Film.
Ja, es ist halt, also insgesamt, ich glaube, also man versucht ja immer instinktiv so ein gut gegen böse Szenario für sich selbst klarzumachen, ne? Also, weil in dem Film gibt es ja einen ganz klaren Bösewicht oder Bösewichte, die im Hintergrund agieren. Und dann aber hast du auf der anderen Seite diese linke Untergrund-Terrororganisation,
ja,
die wo dann der Main-Character der ersten halben Stunde einfach verschwindet, weil sie eine snitchy Rat ist, die alle verrät. Und dann hast du Bob, der einfach nur so ein paranoider Kiffer geworden ist, der seine Tochter vernachlässigt hat. Also das macht es natürlich auch schwierig, mit irgendeiner Figur mitzugehen. Ich würde sagen, man ist dann bei der Tochter halt, bei Willa, ne?
Aber die ist halt auch den halben Film nicht da.
Ja, also, genau.
Und deswegen so eine Bindung zu einem Charakter, halt nach 50% des Films aufzubauen, ist halt schwierig, weil du die Hälfte oder wenn nicht sogar mehr Leute vorher, glaube ich, schon verloren hast.
Ja.
Zumindest vom jetzt normalen Publikum.
Jetzt und im Nachhinein das quasi auf dem Papier zu lesen oder für sich zu strukturieren, welche Figuren was machen, das macht dann immer mehr Sinn. Ich fand nur jetzt beim ersten Mal angucken im Kino, das hat mich einfach verwirrt. Ich wusste nicht, ich bin ja kein, also ich brauche ja nicht jemand Gutes und jemanden Böses, die gegeneinander kämpfen. Das, also je ambivalenter das ist, desto besser und desto näher am Leben ist es. Aber ich wusste nicht genau, was, weil das hat so ein politisches Setting.
Ja.
Ich habe immer versucht, das, also beides miteinander klar zu bekommen. Okay, das sind die Figuren, die stehen für das. Okay, jetzt ist 16 Jahre später und jetzt macht er gar nichts mehr. Geht es hier darum, dass der Film bearbeiten will, wie wir gegen autoritäre Regime angehen können und was für Schwierigkeiten es dabei gibt. Und sobald man eine eigene Familie hat, dass man die Energie, die man vorher hatte, nicht mehr hat, sondern dass es jetzt auch einfach nur um banale Dinge des Lebens geht, wie erziehe ich mein Kind. Und das steckt ja alles in diesem Film drin, aber zwischendurch gibt es halt auch noch krasse Verfolgungsjagden und Action und die Musik von Johnny Greenwood hämmert 2 Stunden lang komplett durch auf dem Piano. Ich kann danach nicht sagen, ich konnte nicht sagen, was genau Paul Thomas Anderson interessiert hat. Ich brauche ja nicht mal eine Message oder was er damit sagen wollte, weil ich glaube nicht, dass er damit irgendwie eine Agenda hat und dass er bestimmt ganz viel aus seinem eigenen Leben hat, glaube ich, inzwischen auch 4 Kinder. Ich glaube, der hat sogar das Drehbuch angefangen zu schreiben, bevor er Kinder hatte und jetzt macht er den Film, hat selbst Familie, das macht ja bestimmt auch ne, was mit dem Stoff und so. Ich konnte diese ganze Begeisterung, die immer noch da ist in der Rezension und so, halt leider nicht ganz nachvollziehen, für mich persönlich halt.
Ja, er lässt sich ja auch stark politisch lesen, der Film. Und der Großteil an Filmrezensionen, auch die ersten, kommen meistens bei amerikanischen Produktionen aus den USA. Und die sind natürlich in dieser politischen Lage in diesem Land viel, viel tiefer drinnen und näher an der Thematik. Da ist es ja auch vielleicht ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Wunschdenken, aber es lässt sich natürlich viel, viel näher verbinden und kommentieren in dem Zusammenhang, weshalb eben und dadurch, dass der Film so viel offen lässt, wie beispielsweise die eigentlich das politische Konstrukt und Lage, in dem sich die USA in diesem Film befindet, wird das natürlich gefüllt und reininterpretiert. Und von daher kann ich das schon verstehen, warum das viele so politisch lesen. Ich frage mich aber, ob man den ganzen Film auch sozusagen auf rechts gedreht interpretieren kann. Und ob Personen, die anderer politischer Gesinnung sind, für sich genauso was Positives darin sehen. Weil es sind ja beide Seiten wahnsinnig überzogen dargestellt. Und irgendwo, also das ist eben so das, was ich, das Ambivalente auch am Film, was ihn auch eigentlich interessant macht, wäre es nicht so traurig, dass das halt die Realität da drüben
ja, ist. Aber ich finde das dann halt letzten Endes irgendwie ein bisschen banal, wenn es einfach nur so eine schau dir beide Seiten der Medaillen an und beide sind irgendwie gleich. Weißt du, was ich meine? Also
ja.
Das kann man in den Film halt auch reinlesen. Du hast die linke Terrororganisation, nenne ich sie mal, die auch Gewalt anwendet, ne? Und das endet ja auch in Gewalt. Und hast dieses autoritäre Regime und dieses Militär, was ja auch schon sehr bedrohlich ist, ne? So diese Helikopter-Szenen, wo sie einfach mal irgendwo hinfliegen und irgendwelche Leute mitnehmen, das ist ja schon, würde ich sagen, das Bedrohlichste an dem ganzen Film, das, ne, diese Realität zu zeigen. Und ich finde, was ganz Cooles an dem Film ist, dass wir sehen kein Regierungsgebäude, wir sehen keine anderen Politiker, wir sehen immer nur diese Ice Boys, wie sie da in Militäruniformen rummarschieren. Und einfach machen oder können, was sie wollen halt.
Ja, oder halt den Untergrundbunker von der Christmas Association.
Das war auch eine ziemlich gute Szene, wie er da diese 8 Kilometer Gang entlang läuft und dann in diesem kleinen Raum landet.
Ja. Ja. Du hast die Musik noch angesprochen. Wahnsinnig guter Soundtrack. Also.
Ja, aber auch ein bisschen.
Ich fand ihn
ein bisschen nervig zwischendurch. Ich fand ihn zu viel. Also, ich fand ihn nicht schlecht, sondern ich fand ihn. Als ob die Musik mir die ganze Zeit sagen wollte, oh, es ist spannend gerade, Leute.
Krass. Ich hatte den anders in Erinnerung, den Soundtrack. Irgendwie hat er mich gut durchgeführt und war, also wie gesagt, sehr gutes musikalisches Thema, dass sich halt ein Musikthema halt über 2 Stunden über einen Film trägt, ist auch eine Leistung. Weil ja, es war auch unterschiedlich aufgeladen wurde hier.
Was cool war, weil diese Devices, die sie hatten, um sich gegenseitig zu finden, das war ja auch so eingearbeitet in den Score. Das war ganz schön.
Das war sehr, sehr clever und interessant gemacht.
Ja, am Ende, es ist ein PTA-Film mit einem hochwertigen Cast, der handwerklich einfach top-notch ist. Also das würde ich dem Film auch gar nicht absprechen. Der ist von vorne bis hinten richtig gut inszeniert.
Ja, du hast die Verfolgungsszene vorhin schon angesprochen. Hm. Ich glaube, eine der visuell stärksten Szenen, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Also
wirklich, das ist so eine Szene, da wird man in 20, 30 Jahren zurückblicken und sagen, ey, Alter, weißt du noch die Szene aus dem Film? Ja.
Also die würde ich tatsächlich in eine Kategorie legen mit der Duschszene in Psycho oder auch der Aufzugsszene und in Baby Driver. Also das sind wirklich,
eine Szene, die sich in den ganzen Filmhochschulen ab jetzt angucken werden. Ja,
ja, definitiv. Also das ist so gut gewesen mit den Autos. Auch eine schöne Metapher für den Film, weil der hatte Höhen und Tiefen und auf einmal ist wieder was aufgetaucht und war wieder weg und dann war es doch wieder da. Aber das war wirklich visuell eines der, dadurch so eine Spannung zu erzeugen, ohne schnelle Schnitte, ohne so künstlich konstruierte Spannung. Mhm. Also da wie auch, ich hate ja viel über Paul Thomas Anderson, ziehe ich meinen Hut, den ich nicht aufhabe, aber Chapeau. Ja, jetzt haben wir viel gesagt. Weiß gar nicht, wie viele Sterne würdest du dem Film geben von 5? Ich weiß, ich habe dein Score auf Letterboxd nicht gesehen, aber
ich habe ihm 3 gegeben.
Ich glaube, ich würde ihm sogar weniger geben.
Wirklich? Dafür hast du ihn aber jetzt, glaube ich, besser besprochen als ich. Also die letzte halbe Stunde in dem Film macht schon einiges wett. Ich muss mir aber immer in Erinnerung rufen, dass ich zwischendurch kurz vor gelangweilt war in dem Film. Also dieser ganze Handlungsbogen, man weiß relativ früh, worauf es hinausläuft. Und dann am Schluss wird es noch ein großes Finale geben. Und ja, es entschädigt am Ende ein bisschen für die Warterei, aber abschließend können wir ja sagen, also für mich ist das, und das hätte ich nicht gedacht, als ich ins Kino gegangen bin, dass ich sagen würde, dass es kein Film, den man dieses Jahr gesehen haben muss, außer für die letzten 30 Minuten. Dafür lohnt sich's, dafür ist Kino gemacht, aber ich auch so eine Sache, sorry, ganz kurz noch, wieder ganz groß, das ist VistaVision auf Film gedreht und das ist für die große Leinwand gemacht. Ich bin gar nicht immer so ein großer Freund von dem Look, von diesem VistaVision 70er-Jahre-Film Look, der halt so ein bisschen retro, schmutzig und grainy ist.
Dem Film hat am Anfang auch nicht geholfen, dass er in der jetzigen Zeit spielt.
Ja, ich weiß gar nicht mal wegen der Verortung. Für mich ist auch so, keine Ahnung, außer das ist eine persönliche Präferenz. Glaubst du, dass man diesen Film gesehen haben muss dieses Jahr?
Als wirklich Kino- oder PTA-Fan sollte man ihn sich schon angucken. Ich finde ihn, es ist nicht sein schlechtester Film, er ist aber jetzt auch nicht.
So viel hast du ja gar nicht gesehen von ihm.
Ja, aber jetzt von den 3 Filmen, die ich gesehen habe, würde ich ihn in der Mitte einordnen. Aber dann schaue ich mir lieber einen Abend lang nochmal The Favorite an, was ich tatsächlich letztens getan habe. Das war besser als der.
Ja, wo wir beim Thema wären. Raus aus den Battles, rein in, was du sonst noch gesehen hast, Nikolai.
Wir waren tatsächlich noch im Kino und haben über den Film hier gar nicht gesprochen. Aber vielleicht können wir ihn ja kurz anreißen. The Long Walk.
Oh, stimmt. Ich muss sogar wirklich überlegen. Wir waren in The Long Walk. Ja, das dachte ich.
Auch ja ein Film, der wahnsinnig gut besprochen wurde.
Also, ja, schon, er wurde, also ich, für sein Genre und für das, was er ist, wurde er gut besprochen, ja.
Ja, auch den fand ich einfach nicht gut. Also es ist halt einfach nur Hunger Games auf der Straße gewesen.
Ja, selber Regisseur.
Und ich habe nur gelesen, ja, beste Stephen King-Adaption überhaupt, was ich nicht nachvollziehen kann. Sehr linear, haha, weil sie nur auf der Straße laufen. Aber du hast am Anfang direkt, du wusstest, die fünf Leute werden mir als erstes introduced. Das sind die, die am Ende überleben. Und nee, zu gesehen von der Thematik und jetzt auch nicht so inszeniert, dass er irgendwas Neues dem Ganzen hinzugefügt hat.
Ich habe ihn ein bisschen positiver gelesen. Ich habe ihn noch höher bewertet als One Battle After Another. Einfach, weil ich kannte die Kurzgeschichte nicht von Stephen King. Ich finde die Prämisse richtig gut und sehr spannend. Und ich glaube, dass in diesem Film ein potenzielles Meisterwerk schlummert eigentlich, wenn man auch bestimmt ein bisschen mehr Budget gehabt hätte. Das sind ja 99 Minuten Teenies, die laufen, bis nur noch einer übrig bleibt. Man sieht relativ wenig Totalen, man sieht wenig Zuschauer auch, was, glaube ich, in der Kurzgeschichte anders ist. Es gibt ein paar sehr cheesy Dialoge und Momente, es gibt sehr vorhersehbare Momente, wie du gesagt hast. Das Ende, ich habe mir durchgelesen, wie es im Buch ist, es weicht so ein bisschen ab, hat aber Parallelen. Ja, weiß nicht, auch ein bisschen cheesy, aber ich fand insgesamt da waren schon ein paar richtig gute Momente dabei und es war auch erstaunlich düster oder grafisch auch zwischendurch, was ich nicht erwartet habe, wie blutig der Film sein würde oder wie viel er wirklich explizit zeigt. Und das war halt einfach ein Film, aus dem ich persönlich rausgegangen bin und viel mehr drüber nachgedacht hätte, Alter, was, wenn ich das machen müsste, wie diese Figuren miteinander umgehen, wie sie mit der Situation umgehen, was das für ein politisches Setting auch ist, spielt auch in den USA, also in einem fiktiven Setting nach einem großen Krieg, auch autoritäres Regime, das diese Hunger Games sozusagen ausführt. Und das Ganze in dem Buch ist es ja eine Allegorie auf den Vietnamkrieg, wie junge Menschen einfach irgendwo hingeschickt werden und verpulvert werden. Da habe ich mehr Fragen für mich persönlich rausziehen können, was wäre wenn, oder ich fand das im kreativen Ansatz interessanter als One Battle After Another tatsächlich. Deswegen ein bisschen positiver, ja.
Ja, ich fand das Kreativste an dem Film, glaube ich, die Marketingaktion, über die wir kurz gesprochen haben, dass es
die
Kinos gab, denen in Deutschland, glaube ich, nicht, in denen es Laufbänder anstelle von Sitzen gab und man die ganzen 90 Minuten übergegangen ist.
Ja.
Was nicht annähernd daran rankommt, wie lange sie in dem Film laufen.
Ja, auch so eine Sache, ganz sorry, dass wir jetzt abtreffen in den Film, aber wie lange die laufen ja 5 Tage am Ende, also die bis zum Schluss durchhalten, die verlieren ihre Schuhe zum Teil, jeder, der mal ein bisschen länger gewandert ist, der weiß, dass wenn du da untrainiert hingehst, die schaffen keine 2 Tage, die Leute. Und zwischendurch waren die wieder so wach und wieder so gut gelaunt, weil es halt das Drehbuch von ihnen wollte. Und ich dachte, Alter, come on, wirklich.
Ja, aber ich meine, also dass Leute lang laufen können, geht schon. Es war jetzt dieser Last Soul Ultra oder wie auch immer dieser Lauf da hieß. Ja, wie viel? 450 Kilometer insgesamt?
Ja, aber das sind halt Profis, die das machen.
Ja, die haben darauf auch trainiert.
Ja, genau.
Aber ja. Hast du sonst noch was gesehen?
Ja, meine Frage wäre, hast du Alien Earth zu Ende geguckt?
Ja, habe ich zu Ende
geschaut. Sehr gut, habe ich auch zu Ende geschaut. Soll ich anfangen?
Du darfst gerne anfangen, ja.
Meine Meinung hat sich leider zum Schlechteren verändert. So cool ich den Einstieg fand und so gerne ich den Vibe der Serie bis zum Schluss mochte, weil sie optisch und in der Produktion und im Editing, in der ganzen Stimmung, fand ich sie richtig genial und gerade als Fan des ersten Alien-Films, haben sie es echt gut hinbekommen und die Practical Effects auch von dem Alien und so. Aber ich hab's cineastisch, optisch richtig genossen, jede Folge. Ja. Aber als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, hatte ich 2 Folgen geguckt und insgesamt hat die Staffel ja 8. Wird das zwischendurch ein bisschen nervig, wie blöd diese Charaktere handeln und wie einem diese Peter Pan-Allegorie aufs Auge gedrückt wird, bis zum geht nicht mehr. Ich fand es ein bisschen langweilig dann am Ende, weil Charakter, die am Anfang noch sagen, die so der hyperintelligente, superreiche, der sich einfach nur wünscht, einmal eine intelligente Unterhaltung zu führen mit irgendwem, der am Ende aber nie einen wirklich interessanten Gedanken hat, finde ich. Klar, das ist auch entlarvend irgendwie von so einem Elon Musk-Verschnitt. Aber mir war das alles zu. Die Handlungen der Charaktere war vom Skript vorgegeben und nicht das, was die Charaktere eigentlich machen wollten, sollten in den Situationen. Auch diese ganze Kinder in erwachsenen Körpern Geschichte war nicht ganz so plausibel, schwierig auch umzusetzen. Ich mochte Timothy Olyphant richtig gerne als Android. Das war richtig cool.
Ja.
Am Ende ein bisschen unter den Erwartungen geblieben, die ich am Anfang dann hatte, muss ich sagen.
Ja, er ist ein bisschen in Klischees abgedriftet, finde ich. Und das hat dem der anfänglichen Euphorie dieser Serie dann doch ein bisschen was genommen. Ich finde es immer noch interessant, das auf der Erde alles zu haben. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Politics gern da drin gehabt, von diesen Konzernen noch. Das hatten sie am Anfang ein bisschen interessanter aufgebaut. Und ich finde es immer noch spannend, weil man aber eigentlich nur aus dem Aspekt, und das weiß ich immer noch nicht so ganz, wie ich finde, das Alien ist halt so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen kastriert worden, aber es ist halt dieses Monster immer gewesen, gegen das du einfach keine Chance hast. Und irgendwie ist es jetzt so beherrschbar geworden.
Ja,
dadurch, auch dass es kontrollierbar ist. Und so interessant ich diesen Gedanken am Anfang fand, es nimmt dem Alien so ein bisschen diesen
Mythos.
Diesen Mythos und diese Übermächtigkeit, die das ja auch zu dem gemacht hat, was es irgendwie an ikonischem, also es ist ja das ikonischste Alien überhaupt. Und das, ich weiß nicht, ob die Serie dem Genre dahingehend dann gut getan hat.
Ja, das weiß ich im Nachhinein auch nicht. Es ist ja ein relativ offenes Ende, das darauf hindeutet, dass es weitergehen wird. Aber du hast recht, du hast noch eine Folge, wo das Alien alle 20 Leute in einem Raum abmetzelt und alle wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. In der nächsten Folge wird es relativ easy getötet. Und diese, also wenig Horror ausgehend dann von dem Alien an sich. Und
ja.
Klar, die neuen Sinti-Kids stehen im Vordergrund. Aber da war auch dann irgendwie viel Küchenpsychologie mit drin Also, wo ich mir wirklich dachte, das hätte ich mir auch kurz überlegen können, in dem Drehbuch das da reinzuschreiben, wie die Figuren sich jetzt verhalten, weißt du, das war echt.
Ja.
Schade halt, aber gut.
Ja, aber also immer noch, also ich glaube, ich nicht würde jetzt nicht sagen, dass es so schlecht abgeflacht ist, wie ich deine Interpretation rausgelesen habe.
Ich glaube, wenn die Serie nur halb so gut aussehen würde und produziert wäre, dann die ist auch relativ gut besprochen worden, die Serie.
Ja.
Ich glaube, dass man da viel über die Skriptschwächen hinwegtäuschen kann, wie gut diese Serie einfach aussieht, wirklich.
Gibt es sonst noch was du gesehen
hast? Nee, das war's.
Meinst du, wir kriegen mehr Klicks, wenn ich noch Taylor Swift erwähne? Aber ich habe mir tatsächlich den Film im Kino angeguckt. Und eigentlich möchte ich es auch nur, weil wir so den Bogen ganz gut schließen können, in dem Zusammenhang erwähnen, dass Taylor Swift tatsächlich ein sehr, sehr großer Paul Thomas Anderson-Fan ist. Den hat sie nämlich, sie hat auch One Battle After Another geschaut und in irgendeinem amerikanischen Late-Night-Interview oder Show, in der sie letztens war, und davon erzählt, wie großartig es ist, zur gleichen Zeit auf der Erde zu leben wie Paul Thomas Anderson, weil er so geile Filme macht und Geschichten erzählt.
Ja.
Gut. Das, damit wären wir wieder am Anfang angekommen.
Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass Anfang nächsten Jahres, wenn es in die Oscar-Zeit geht, dann wird noch sehr viel über diesen Film gesprochen werden.
Ja,
ich lege mich fest, jetzt, dass Paul Thomas Anderson seinen Oscar bekommen wird. Weil die Academy auch so funktioniert. Der ist schon lange überfällig.
Ja.
Er ist einer der Großen.
Oder meinst du, dass das einfach nicht mehr so viel kommt, was da konkurrenzfähig ist?
Da müsste ich jetzt kurz drüber nachdenken. Das ist
super schwer zu sagen.
Ich glaube, dass das Rennen um besten Hauptdarsteller sehr spannend wird bei den nächsten Oscars. DiCaprio wird mit drin sein, Michael B. Jordan für Sinners wird drin sein und
ja,
allen Voraussicht auch Timothy Chalamet wieder für Marty Supreme, der erst zu Weihnachten rauskommt. Ja, als greifen wir schon lang vor.
Ja, bis Oscars ist noch ein bisschen hin. Da wird noch der ein oder andere Film über die Leinwand rollen. Und wir hoffentlich auch mal wieder ein bisschen öfter ins Kino gehen.
Ja, ich bin gespannt, ob wenn wir einen kleinen Jahresrückblick noch schaffen dieses Jahr, wie der ausfallen wird, weil 2025 bis jetzt,
ui. Sehr, 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 sehr dünn.
Wenig Motivation, zumindest was die Mainstream-Filme angeht. Es läuft ja immer was unterm Radar, was richtig gut ist und was man verpasst. Aber, ja.
Gut, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
Vielen Dank, wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?